Hoi zusammen, hallo Alexandra, hallo Thomas.
Hoi.
Hoi.
In dieser Folge reden wir über Geld, wie man viel Geld verdient, wie das für eine Beziehung ist und wie man sich organisieren kann und natürlich noch ganz viel anderes. Money Matters, der Podcast von Miss Finance mit mir, Angela Migind, und vielen spannenden Gästen, die über Geld reden. An dieser Stelle ein grosses Dank an die Bank Claire, die die Aufnahme von immer wieder neuen Folgen von Money Matters unterstützt. Heute ist der Thomas Kovacs bei mir. Er ist bekannt als Sparkoyote und hat sicher die ein oder andere auch schon mal gesehen oder gehört. Und seine Freundin Alexandra. Ich freue mich sehr, dass wir über Geld reden. Eben der Thomas haben wir vorhin schon gelacht und gesagt, er ist sich so gewöhnt, vor dem Mikro über Geld zu reden. Und Alexandra ist eigentlich auch ab und zu mal dabei und erzählt über ihre Investitionen. Und das machen wir heute. Der Thomas ist der erste Finanzblogger in der Schweiz. Ich glaube, das kann man so sagen.
Vielleicht nicht, ich weiß nicht, ob ich der Erste war. Aber so mittlerweile einer der grössten, sowohl auf YouTube vor allem als auch auf dem Blog. Und also damals, als ich gestartet habe, ist wirklich also praktisch nichts. Ich will vielleicht ein paar, aber ich habe jetzt keinen im Kopf. Aber wirklich, heutzutage gibt es recht viel. Mhm. Das ist auch wie das Thema einfach grösser geworden, ist das Interesse grösser geworden, ist auch in unserer Generation. Und aber es ist auch ein gutes Zeichen, weil das heisst, mehr Leute beschäftigen sich mit Finanzen, Investitionen und Altersvorsorge.
Ja, voll. Du bist mega jung gewesen, als du gestartet hast, gell? Also du bist immer noch jung, darum sage ich das jetzt so.
Ich bin jetzt schon alt, ich werde schon gesiezt. Immer wenn ich im Laden bin, werde ich mittlerweile gesiezt von den Leuten. Also weißt du, so von den Teenagers und so. Nein, aber ich habe mit, was ist das gewesen, 2015, 16, das ist, da bin ich gerade aus der Lehre raus, mit 20, 21, eigentlich mit dem ganzen Blogging, YouTubing im Finanzbereich gestartet. Und so hat sich das mit der Zeit eigentlich ergeben. Seit jetzt über 6-7 Jahren bin ich eigentlich dran.
Und seit ein, zwei Jahre bist du Millionär, gell? Hast du dort nämlich auch Tor abgeschnitten gehabt? Ich mag mich noch erinnern.
da hat mir Alexandra dann auch, das ist glaube 2000, da bin ich 24 gewesen. Das ist glaube 2020 oder 21 gewesen. 21 glaube ich. Und dann habe ich mir eben Glatze schneiden lassen. Und dann habe ich auch das Avatar, so Avatar-Cosplay, sie hat mir dann so einen
Feel aufgemalt. Also es gibt Proof von dem immer noch auf YouTube,
ja,
oder?
Ja,
es gibt auch so ein Video, wo du so hunderte Nötchen sagst.
Ja, cool. Also du hast dir alles selber erarbeitet, du hast verschiedene Standbeine, die du aufgebaut hast, du hast Reselling, du bloggst YouTube, ein Comicbuchladen in Zürich. Dann merkt man schon, du bist sehr viel beschäftigt und wir reden heute so ein bisschen darüber, wie das eben auch für dich ist, Alexandra, wie deine Lebensrealität aussieht und ob Investieren auch ein Lieblingsthema von dir ist und ob der Thomas jetzt allen Dates immer zahlt oder wie das so läuft. Wir schauen das alles heute an. Also zuerst mal, dass wir einen kleinen Eindruck von euch bekommen mit Ladies First. Alexandra, wer bist du überhaupt und was machst du?
Also ich bin Alexandra, ich bin jetzt 25 geworden dieses Jahr, also Jahrgang 98. Ja, ich bin seit jetzt fast 8 Jahren zusammen mit dem Thomas. Ja, glücklich immer noch zusammen. Was mache ich? Also meine Lehre habe ich gemacht als Konditor-Konfiseur. Ich hatte dann immer wieder mega verschiedene Jobs gehabt. Also ich habe schon in McDonalds geschafft, in einem Kostümverleih. Im Lash habe ich schon geschafft, so wirklich alles Mögliche, so alles, was sich ergibt, habe ich einfach genommen, oder? Und jetzt arbeite ich wieder seit dem Jahr also nur für den Thomas. Das tue ich im Moment so Lego-Figuren sortieren, dass wir die können listen können. Also eigentlich so ein bisschen...
Reselling.
Ja, Reselling.
Ja, Reselling.
Aber
ja,
nicht am Computer, gell? Weil das haben wir ja mal gehört, am Computer war nicht so deins gewesen.
Ja, ja, also jetzt muss ich leider eben doch am Computer arbeiten, weil es lässt sich halt einfach nicht umgehen. Im Moment tue ich einfach dann so Etiketten drucken oder eben, wenn ich dann muss suchen, was, ja, was ist jetzt das überhaupt für eine Lego-Figur, weil so, also ja, so bewandert in Lego-Wissenschaft oder wie man das auch immer sagt, bin ich jetzt nicht ganz so. Muss ich halt immer schauen, ja, was ist das überhaupt, oder? Dann brauche ich auch gleich den Computer wieder.
Gleich, ja. Voll. Thomas, dich kennen aber sicher viele schon. Magst du gleich schnell sagen, wer du bist, vielleicht eben wie alt du bist? Und
Also vielleicht hört man mich meistens oder sehr selten auf Schweizerdeutsch,
stimmt,
wenn überhaupt,
ja,
wenn dann auf Hochdeutsch eher. Aber ja, ich bin der Thomas. Eben Sparkoyote ist so mein Alias online, sowohl auf dem Blog, YouTube, Instagram und Co. Ich habe dort halt eben vor Jahren eben den Finanzblog, YouTube-Kanal gestartet, so eigentlich als finanzielles Tagebuch, wo ich öffentlich so meine Finanzen teile. Sei es jetzt mein Investmentportfolio, mein Nettovermögen oder auch insgesamt einfach Fehler, die ich mache, Erfolg oder alles Mögliche transparent teilen. Und ich habe halt wirklich auch schon sehr lange so das Reselling-Business gehabt, also Amazing Toys mittlerweile oder AmazingToys.ch. Das ist so ein Trading Card Game, Comic, Online-Shop, aber auch physischer Laden, wo man halt eben so Collectibles verkauft und mittlerweile eigentlich schon in der Schweiz relativ gross sind oder auch einen bekannten Namen haben in dem spezifischen Fachbereich, wo wir unterwegs sind. Und das sind so die zwei Projekte, die ich jetzt die letzten 5, fast 6 Jahre jetzt Vollzeit eigentlich mehr oder weniger verfolgt habe. Mit 2018 habe ich meinen Angestelltenjob damals gekündigt. Und ja, seither eigentlich nur noch das Vollzeit am machen, die zwei Projekte hauptsächlich, genau.
Mhm. Dass wir der Folge ein bisschen Kontext geben können, weil es eben um den Millionär geht und um seine Freundin. Wie bist du Millionär geworden?
Also, ich würde sagen, es braucht schon auch so ein Durchhaltevermögen, aber es ist so vor allem, viele Leute denken halt, und das ist so ein bisschen, das versuche ich immer wieder auch mit Content, mit Videos zu erklären, du wirst in jungen Jahren nicht nur durch Investments Millionär. Das ist fast unmöglich. Du musst riesige Renditen machen. Also wenn ich jetzt nur in Aktien investiere und einen angestellten Job habe, wo ich zum Beispiel 5'000-6'000 pro Monat verdiene, wirst du nicht mit 25 oder so oder 300 Millionär. Das geht nicht. Ja. Also du musst eigentlich ein höheres Einkommen haben, was bedeutet aktives Einkommen. Und bei mir war es halt Unternehmertum gewesen. Also sprich, durch meine Unternehmen bin ich letztendlich ja, Millionär geworden. Und nicht durch die Investments. Die Investments haben einfach geholfen, das Vermögen weiter zu vermehren oder einfach zu halten. Und längerfristig wird es mir ermöglichen, das also Vermögen weiter, also noch viel, viel grösser zu machen. Aber wenn man wirklich in jungen Jahren sehr vermögend werden will, muss man meistens einfach ein grosses aktives Einkommen haben durch den Angestelltenjob, Selbstständigkeit, Unternehmertum. Bei mir ist halt Selbstständigkeit, Unternehmertum das Thema gewesen.
Mhm. Ja, genau, die Investitionen werden sich erst in den nächsten Jahren, Jahrzehnten so richtig schön genau noch auszahlen, oder?
Also,
oder ja.
Also so bei Investments, also sei es jetzt Aktien, ETFs und Co., ist halt wirklich so, dass der Zinseszins erst ab so 10, 15, 20 Jahren so richtig greift. Und ich meine, ich investiere jetzt seit ungefähr bald 9 Jahren. Also klar, man merkt vielleicht schon ein bisschen den Zinseszins, Dividenden fließen rein und alles, aber es ist noch lange noch nicht so, dass jetzt der Grossteil vom Geld, das dazukommt, durch Investments ist. Aber das, irgendwann kehrt das halt einmal, weil halt das Vermögen so eine kritische Masse erreicht, dass zum Beispiel 5% pro Jahr halt dann 50'000, 60'000 oder noch viel mehr sind pro Jahr, weil du halt ein paar Millionen investiert hast. Und dann wird es immer schwieriger und schwieriger, mit dem aktiven Einkommen mehr als das zu erwirtschaften oder zu sparen oder zu investieren. Das ist dann eben der Zinseszins irgendwann mal.
Und Alexandra, du hast einen grossen Teil von dem Weg begleitet. Wie war das für dich gewesen? Der Thomas ist ja sehr offen, er hat mega viel geschafft, oder?
Ja, das ist auch so. Also auch heutzutage, also ich sehe den Thomas eigentlich selten nicht arbeiten. Ich muss ihn auch jemanden wirklich wegholen von dem, dass er ja auch mal sich an etwas gönnen und ein bisschen Entspannung geben. Also ich muss sagen, ich sage das immer wieder, aber ich habe ihn ja den ganzen Weg begleitet und ich kann immer noch nicht sagen, wie er es so ganz genau gemacht hat. Irgendwie ist das einfach alles immer so nach und nach ja, immer grösser geworden und ja. Gestartet hat es eigentlich damals, als er mich gefragt hat, wo wir zusammengezogen sind, ob es okay sei für mich, dass er etwas Eigenes würde probieren. Ich so, ja, wieso nicht, oder? Mach doch einfach. Ich habe ja auch noch dort einen Job gehabt, habe glaube 80 oder 100% sogar geschafft. Und so, ja, wenn es schief geht, egal, wir sind ja jung, wir haben eigentlich fast keine Verantwortung gehabt. Ja, machen wir mal, oder?
Ja, nur der Arthur gehabt, ich und damals.
Ja, das ist ihre Katze, also eine von vielen.
Ja, genau, ich glaube, Müsli haben wir auch gehabt, aber ja. die haben wir locker zahlen, also kein Problem, ja. Und da hat es eigentlich so angefangen, ja, und bin mega stolz auf ihn, wie weit er jetzt eigentlich schon gekommen ist, ja. Bin gespannt, was sonst noch so kommt, es wird eben, ja, immer grösser, unglaublich.
Ich mag mich noch erinnern, wir sind so dort auf dem Arbeitsweg, wir sind zusammen, glaube ich, auf der Furchtbahn oder so. Das habe ich dann dort gefragt. Und ich glaube, einen Tag später habe ich gekündigt.
Mhm. Ah, krass.
Ja.
Ja. Das ist wirklich so mega Tag, schnell.
So, hey, was, du hast gekündigt?
So radikal. So, ja. So, jetzt hätte ich versprochen. Okay, gut.
Und ihr habt aber, glaube ich, in dieser Zeit auch mega frugal ist das Wort, das manchmal verwendet wird, gelebt, oder? Also, eigentlich einfach, ja, du nicht so gerne hast, gell? Aber also, ihr habt einfach relativ einfach gelebt. Also, nicht hohe Fixkosten gehabt. Simpel.
Ja, ich würde schon sagen, also Ich würde sogar noch heute sagen, wenn du jetzt in unsere Privatwohnung kommst, ist sie schon sehr minimalistisch eingerichtet. Nicht?
Letztes Mal ist doch auch jemand zu uns gekommen und dann haben sie gemerkt, sind ihr gerade eingezogen?
Ja, nein, das sind die vom SRF, gewesen, vom ja. RSI.
Und wir so, nein, wir wollen ja Schränke haben.
Nein, ja, so geil.
Ja. So, ja, es hat fast keine Möbel und so Deko. Ja, wir brauchen das irgendwie nicht so krass. Also ich finde, wenn ich in die Wohnung reinkomme, habe ich das Gefühl, es hat fast schon wieder zu viele Sachen. Ich würde eigentlich lieber noch weniger haben.
Ja. Aber zum Beispiel so im Büro ist halt genau das Gegenteil. So. Ist halt auch wegen dem Background, so ein bisschen wegen dem Stil. Du bist auch im Büro gewesen, dort ist ja recht, also jetzt sind ganz viele kleine Schnickschnack.
Ja,
so.
Aber ich meine, wenn du auch Sachen sammelst, ist ja wie irgendwie klar, an einem Ort hast du die auch. Zumindest durchgangsweise sind dann die vielleicht auch dort in dem Büro, oder?
Ja, ja. Und also weißt du, so, es ist halt so, bei mir ist es noch ein bisschen so ein Spezialfall. Dadurch, dass es auch mein Job ist, gleichzeitig, das Hobby gleichzeitig ist, also weißt du, durch den Online-Job, durch den Laden. Also für mich sind auch Collectibles ein Teil von der Assets, so alternative Investment. Man kennt es vielleicht, einige haben, keine Uhren, Kunst, Schuhe, Sneakers, Whisky, was auch immer. Und bei mir sind es halt dann auch vor allem eben so Collectibles, Trading Cards und so. Und sie haben einen realen Wert, also es ist jetzt nicht so, also sie sind deutlich illiquider als jetzt zum Beispiel Aktien, ist ja logisch. Aber also man würde sich noch wundern, was Sammler bereit sind zum Zahlen für gewisse Sachen. Also sogar ich bereit bin zum Zahlen oder auch jemand anders. Und das sind ja Millionen von Menschen, die eigentlich auch an dem Interesse haben. Sonst würde jetzt zum Beispiel der Laden oder der Online-Job gar nicht funktionieren. Oder? Also ist dann doch nochmal so ein bisschen auch so ein Thema, so, wo ich manchmal so ein bisschen auch Mühe habe. Weil für mich, immer wenn ich mir etwas kaufe, egal was es ist, es muss wie so ein Wert haben, es muss mehr Wert haben als das, was ich dafür zahle. Sie lacht schon.
Ja, aber ich komme nachher noch dazu, du hast ja auch schon so Reisen finanziert und so Sachen. Aber auch noch eine Frage, also das heisst, dort passt es eigentlich relativ gut. Du sagst eben, du hast einfach nicht ganz so viel Zeug, wo rumsteht. Ich habe gerade eine Podcast-Folge aufgenommen mit einer, die Ordnungscoach ist. Sie würde das jetzt sicher auch gerade unterschreiben, dass die Sachen ja uns besitzen und nicht mehr die Sachen besitzen. Dass das eigentlich so wieder passt. Ihr habt aber sonst ziemlich verschiedene Lebensrealitäten dann manchmal gehabt. Oder eben, dass du eigentlich nicht so gerne am PC bist. Du, Thomas, bist den ganzen Tag am PC. Wie ist das so?
Also es ergänzt sich eben eigentlich wirklich perfekt, finde ich. Eben, der Thomas ist so, mehr jetzt auch wenn ich etwas mit Papierli habe und so Organisation, das ist wirklich mein totaler Horror. Auch jetzt ist wieder so Steuerzeit, das ist eine Katastrophe für mich. Und dafür auf der anderen Seite helfe ich dann zum Beispiel beim Haushalt oder eben so Wäsche und Putzen und so, das ist sein Horror und den kann ich dann halt übernehmen. Oder? Und ja, so ergänzt sich eigentlich der Alltag wirklich perfekt. Also der eine organisiert und der andere ist so ein bisschen die Basics machen. Also für uns klappt das eigentlich super so. Ergänzt sich tipptopp.
Hat sich dein Leben verändert, seit der Thomas Millionär ist?
Also ehrlich gesagt, nicht wirklich, nein. Also wir leben immer noch gleich wie damals, wo wir eigentlich frisch zusammengezogen sind. So, vielleicht ab und zu fühle ich mich ein bisschen sicherer. Also wenn jetzt etwas Einschneidendes im Leben passiert. Zum Beispiel haben wir einmal so ein Problem gehabt mit unserer Katze. Da hat es plötzlich eine Rechnung gegeben von 3'500 Franken Tierarztkosten. Und da ist man natürlich schon auch froh, wenn dann halt einfach die Sicherheit da ist, ja, okay, also jemand kann es immer zahlen, oder? Das ist jetzt halt in unserem Fall der Thomas, oder? Und dann können wir das dann nachher wieder zusammen dann ausgleichen, dass ich dann mit dem gemeinsamen Konto kann ihm das wieder zurückgeben, oder? Also so ein bisschen vorzahlen, das ist eigentlich schon ja, mega nice Aspekt, oder? Da hat man wie, weiß auch nicht, so Last von den Schultern weg, oder? Dass man sich jetzt nicht muss um so Sachen Gedanken machen, weil ich kenne viele Leute, die dann auch, wenn wirklich so jeden Monat schauen, ja, dass es auch langt, oder? So Ende Monat wird es dann langsam knapp sagen, so, ja, jetzt kann ich das und das nicht mehr machen und so, ja. Und wir kaufen dann gleich noch unsere Peterli und so und ja, so ein bisschen Luxus-Food-Artikel oder so, ja. Deshalb ist halt schon der Luxus, den wir durch das haben eigentlich.
Du streitest halt auch fast nie so wegen Geld, sage ich jetzt mal. So, wenn, das ist so ein bisschen der Punkt, so, wo ich ab und zu halt auch nicht so check. So, eigentlich ist nicht, also das Problem ist meistens, weil gerade kein Geld rum ist und darum streitest du deswegen. Aber wenn du Geld hast, und das muss ja nicht viel, du musst ja nicht Millionär sein dafür, aber sobald du so eine Grundmenge halt hast, ist es wie kein Thema mehr. Es ist so wie ein bisschen, eben so das klassische Klischeebeispiel Luft. Oder wenn es da ist, dann ist es da. Aber wenn es nicht da ist, bist du händeringend nach Luft und jeder Atemzug schon stirbst du ja eigentlich. Oder? Und beim Geld ist es auch ein bisschen ähnlich. Oder? Wenn es da ist, ist es auch da. Aber wenn du es halt nicht hast, du ringen, so, ich muss jetzt noch das, ich muss mir noch die Miete zahlen, das, die Krankenkasse, was auch immer. Und das ist auch so ein bisschen, ich glaube, das Thema. Wir haben eigentlich praktisch nie wirklich über Geld geschritten. Höchstens mal eben so, wenn du so ein bisschen die unnötigen Ausgaben hast. Aber es ist dann auch nicht wirklich Streit, sondern so, hey, wie sagst du jetzt wieder? Aber es ist dann kein Streit, weißt du? So ein bisschen, sag ich mal so, auch ein kritisches Feedback zum Beispiel. Mhm. Oder?
Wofür würdet ihr nie Geld ausgeben?
Nie Geld ausgeben.
Oh.
Thomas in Ferrari.
ich würde sagen, niemals. Ich weiß nicht, es gibt. Also ich meine, es gibt Sachen, wo ich einfach nicht gerne dafür Geld ausgib. So. In der Regel sind es halt so Sachen, wo ich halt weiss, so, ja, ich kaufe jetzt das. Es ist jetzt also vor allem eine Sache und ich benutze sie und sie hat nachher weniger Wert. So grundsätzlich. Und das ist jetzt mal egal was. Außer es ist so etwas wie. Etwas, das halt nachher komplett verschwindet, wie zum Beispiel Essen. Mhm. Das hast du ja gegessen, das ist ja nachher dann nicht mehr physisch da. Oder zum Beispiel, was ich nicht gerne habe, ist zum Beispiel, ich habe vorgekauft ein Lego-Set, das ist das beste Beispiel. Ich kann jetzt nicht gerne das zum Aufmachen, weil ich weiss, einfach, wenn ich jetzt das Lego-Set aufmache, zerstöre ich den grossen Teil vom Value. Und was ich dann zum Beispiel dann eher würde machen ist, und das hört sich jetzt mega blöd an, wenn ich jetzt wirklich ein Set wählen oder etwas aufbauen will, dann schaue ich möglichst, wo bekomme ich es halt günstiger, vielleicht auch schon offen zum Beispiel. Da muss ich nicht etwas vom Value her zerstören, wenn ich jetzt etwas wählen. Also ist jetzt so ein allgemein, ich habe jetzt nicht spezifisch etwas, was ich niemals, jetzt Beispiel Ferrari. Keine Ahnung, jetzt gerade nicht, ich habe auch kein Interesse, Bedürfnis, es gibt andere Autos, die cooler wären. Aber vielleicht in 50 Jahren, in 20 Jahren, in 10 Jahren, who knows, wenn es mich interessiert. Aber aktuell ist jetzt Auto jetzt nicht das Interessengebiet, wo ich jetzt viel Zeit investieren will. Jedes Hobby oder jedes Interesse, das du hast, frisst dir dann auch Zeit, dann musst du den Ferrari pflegen, du musst einen putzen, gescheit. Vielleicht ist das nicht ein Auto, wo du einfach, keine Ahnung, wenn es dreckig ist, einfach dreckig lässt, sondern ist eins, wo du dann extra gehst putzen oder so, damit es nicht kaputt geht, weil es verliert auch wieder an Wert. Und
ist noch Bussen, wo dann noch Folgekosten
sind. Genau, ja.
Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, mir gibt es auch nichts so, was ich jetzt ausschliessen würde. Also so ein paar Sachen, die würden mich jetzt einfach im Moment reuen.
Steuern.
Ja, das reut mich schon. Ja. Aber ist auf eine Art auch gut. Zum Glück zahlen wir nicht so viel wie in Deutschland. Oder? Also, da können wir uns gleich glücklich schätzen. Ja. Also ich könnte jetzt auch nichts ausschliessen. Aber das, für das, was ich am allerliebsten Geld ausgebe, ist zum Beispiel für meine Tiere.
Das war einfach jetzt gerade meine nächste Frage. Okay. Weil du hast vorhin Katze gebracht und fast in jeder Podcast-Folge rede ich mir über Katzen. Weil normal ist es meine Katze, die krank ist. Und ich sage, oh, ich habe wieder mega viel Geld für meine Katze ausgegeben. Das hast du gesagt. Ich nur zum Klarstellen, damals habe ich es aufgebracht. Aber ja, in dem Fall Tiere, wo
ja, also ich habe so schon mit meinen Kolleginnen und so auch schon so Spass gemacht, wenn es so, keine Ahnung, gibt es ein Kleiderladen, Schmuckladen oder whatever, neben einem Tiergeschäft. Ich gehe fix zuerst in ein Tiergeschäft und gehe dort meine Shoppingliste abklappern und so, also, ja, jetzt habe ich jetzt schon genug ausgegeben, jetzt muss ich nicht auch noch etwas für mich haben, also fertig. Okay. Ja, ich glaube, das wäre schon etwas, für das würde ich mich, das freut mich gerne nicht. Ja, könnte ich alles kaufen, am liebsten.
Thomas, gibt es bei dir etwas, wo du gerne Geld ausgibst, wo keine Investition ist?
Für Essen?
Ja, gut. Ja.
Das ist, ich habe so früher, als ich auch noch angestellt war, also nicht, dass es schlecht war, dass ich angestellt war, ich hatte eigentlich einen guten Job und auch gut bezahlt und alles cool gewesen. Aber ich weiss noch, dort habe ich so ab und zu so einen Moment gehabt, ja, ich habe jetzt echt keinen Bock, jetzt mit dem Team zu Mittag essen. Nicht wegen dem Team, sondern so, ich weiss einfach, wir gehen in ein Resti und dann kostet es 50, 60 Stutz. Oder, und ich meine, wenn du zum Mittag, du gehst dort für 50, 60 Stutz und stell dir vor, du gehst halt zwei, drei Mal in der Woche mit dem Team dort hin, das sind halt dann auch, wenn du es runterbrichst, keine Ahnung, 500, 600 Stutz pro Monat oder mehr sogar, wenn du jedes Mal mitgehst. Dort hat es mich immer ein bisschen gereut. So, das Essen war natürlich geil, aber ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, weil, also zum Beispiel 60 Stutz sind damals 1%, ein bisschen mehr als 1% von meinem Lohn gewesen. Und das habe ich dann schon sehr viel gefunden. Mhm. Heutzutage, und das hört sich jetzt einfach blöd an, aber ist das gleiche Geld, die gleichen 60 Franken nach Inflation und alles, halt deutlich weniger prozentual von dem, was ich verdiene, wo ich mir sage, okay, es stört mich eigentlich jetzt nicht mehr. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach so etwas, wo ich auch gemerkt habe, so, es kommt manchmal auch bei den Ausgaben sehr aufs Verhältnis zum Einkommen an, ob es dich reut oder nicht. Also es ist nicht unbedingt nur die Sache selber, sondern auch, ist es finanziell gescheit, jetzt für 60 Stutz regelmässig zu Mittagessen. Jetzt wäre es egal vielleicht, aber damals wäre es eben nicht egal gewesen. Jedes Voll. Mal mehr als 1% Sparquote gewesen wäre.
Ja, und ich finde, das ist mega wichtig, wichtig, dass man das ein bisschen im Gefühl hat. Und ich glaube, es gibt eben leider auch Leute, die das nicht haben. Einfach so, wo das nicht natürlich kommt. Und dann kann es einem schnell passieren, dass man über seinem eigenen Standard lebt, oder? Mhm. Weil du, so wie du das jetzt ins Verhältnis gesetzt hast, dass einem etwas wert ist, dass man manchmal mehr kann, eben, wenn man mehr hat, mehr kann, dann ist das ganz anders.
Ja, also es ist mehr so auch, ich sage es jetzt mal so, sich ein bisschen unter Kontrolle haben und zu verstehen, ab wann kann ich mir das wirklich nachhaltig leisten, im Sinne von, dass es dir finanziell keinen Schaden mittel- bis längerfristig anrichtet. Das hat jetzt an sich jetzt nicht unbedingt mit dem Essen selber zu tun, sondern
mit der Ausgabe,
mit der Ausgabe letztendlich. Und da habe ich eben auch das Gefühl, oder, wenn du jetzt zum Beispiel das Thema Autoleasen nimmst, oder, es gibt ja viele jüngere Leute, die dann sich zum Beispiel auch ein Auto leasen, wo sie schauen, okay, was ist das Maximum, das ich kann leasen mit meinem Gehalt und so. Da kommst du 500, 600, 700 oder so und du verdienst halt deine 5'000 pro Monat oder was auch immer. Und dann musst du dich halt fragen, so, kannst du dir das wirklich nachhaltig leisten, 10-15% plus noch die ganzen Versicherungen, Vollgas und so, das kommt ja noch on top drauf, oder? Und dann bist du bei 20% von deinem Einkommen für ein Auto leisten. Das ist zwar das Maximum, aber kannst du dir das wirklich nachhaltig leisten? Meiner Meinung nach eigentlich nicht, nein. Du musst lieber 5 bis 10 Jahre warten, das Geld ansparen, investieren, schauen, dass dein Einkommen steigt und dann vielleicht mit, und das ist ja meistens anfangs, also nach der Ausbildung, so mit 20 bis 25, nach 10 Jahren bist du halt Mitte 30, Anfang 30. Und wenn du dann dein Einkommen anschaust, das, was du gespart hast, vielleicht kannst du dir ab jetzt für 1'000 Stutz ein Auto halt pro Monat holen. Und das ist tragbar, nachhaltig tragbar. Und vielleicht ist es dann auch noch ein cooleres Auto, who knows. Oder? Und so sehe ich das ein bisschen. Es hat alles so ein bisschen seine Zeit, die auch abhängig davon ist, wie viel du verdienst, finde ich. Oder wie viel du kannst sparen. Und es ist so ein bisschen, es klingt zwar blöd, aber ein emotionales Thema so rational aufbereiten, dass es völlig logisch klingt. Und da nehme ich mich, glaube ich, auch zu in den Extremen, habe ich das Gefühl.
Ja, ich kann ein extremes Beispiel erzählen, glaube ich, auch, wo wir im YouTube-Video in einem thematisiert haben. Und das war das, als wir auf Japan in die Ferien sind.
Also
und
wir sind noch nicht. Wir
gehen nicht. Ihr seid gewesen?
Nein.
Schon, sind ihr noch nie gewesen?
Nein. Wir haben wollen gehen, wir während Corona wärmen gegangen, wir haben alles gebucht gehabt und dann ist der Lockdown gekommen. Haben wir nicht können gehen und jetzt gehen wir den Mai.
Aber irgendwo sind wir gewesen, wo du die ganze Reise...
Ich war in den USA.
Und du hast die ganze Reise nachher finanziert.
Nicht die ganze, aber einen grossen
Teil. Ja. Weil der Thomas hat unterwegs eben so Collectibles gekauft, Sachen gekauft, den ganzen Koffer gefüllt und die dann in der Schweiz verkauft und so die Reise eigentlich können refinanzieren. Und ja, ist eigentlich mega cool. Ich weiss nicht, ist das für dich manchmal auch anstrengend, wenn er in der Ferien dann auch wieder so Sachen nachher springt?
Eigentlich nicht, weil zum Glück interessiert mich ja das, was er sammelt, auch. Also über so Pokémon-Stores kann ich auch gerne besuchen. Gut, vielleicht würde es dann vielleicht ein bisschen übertrieben, wenn du in jeden musst rennen, oder? Aber es stört mich nicht, dann gehe ich einfach in einen anderen Laden. Es sind ja meistens dann auch Einkaufszentren oder so. Ja.
Kann man sich splitten.
Also irgendwie findet man eigentlich dann immer eine Lösung. Oder wenn er auch bei Conventions oder so an der Stand ewig lang hängen bleibt, dann gehe ich einfach einen anderen anschauen. Ja.
Es ist mega cool, dass ihr euch so gut ergänzt, weil Geld ist ja der zweithäufigste Trennungsgrund, der angegeben wird in Statistiken. Und eben, du denkst sehr, sehr unternehmerisch, eigentlich bei allem, in den Ferien und überall. Und du machst einfach mit und reichst den Gedanken mit und unterstützt ihn. Mega gut.
Was raten die Profis von der Bank Claire, wenn sie Paar beraten? Das schauen wir jetzt im Input mit der Sponsorin vom Podcast Money Matters an, der Bank Claire. Heute dabei ist Alma Besirovic. Sie ist Assistentin Private Banking in Basel. Herzlich willkommen, Alma.
Hallo zusammen.
Liebe Alma, du triffst tagtäglich auf Menschen, die wegen ihren Finanzen zu dir kommen. Was solltet speziell Paar im alltäglichen Umgang mit Geld beachten?
Das Thema Geld in der Partnerschaft begleitet ja eigentlich jedes Paar. Ich glaube, wir sind alle davon betroffen. Ob das jetzt vor dem Zusammenziehen ist oder wenn die Familie gegründet wird. Es ist wichtig, sich zu fragen, hey, wie tun wir das eigentlich jetzt zusammen regeln? Weil vorher hat man halt ein eigenständiges Lohnkonto gehabt, wo man selber verwalten durfte. Man hat nach Lust und Laune können das Geld so ausgeben oder sparen, wie man das wollte. Und plötzlich hat man einen Partner an der Seite, wo man das Leben zusammen verbringen möchte, aber auch das gemeinsame Einkommen. Und da raten wir unseren Kunden immer an, besprechen das in aller Ruhe, offen und ehrlich, die Wünsche voneinander zu erklären und halt auch auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Weil wir auf der Bank, wir haben natürlich ganz verschiedenste Möglichkeiten, was es zum Beispiel im Konkubinat kann geben kann. Und tun dann auch die Kunden gerne darüber beraten.
Gibt es denn besondere Sachen, die Paar bei ihrem Kontomodell beachten sollte?
Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, das gemeinsame Geld zu verwalten. Auch hier muss man sich als Paarle wieder die Frage stellen, wie wollen wir es genau machen. Das Beachten gilt im Fallfall immer, dass falls einem einen Partner etwas passieren sollte, zum Beispiel ein Unfall oder eine längerfristige Krankheit mit einem Krankenhausaufenthalt, dass der verbliebene Partner trotzdem über die gemeinsame Finanzen verfügen kann. Man kann das zum Beispiel mit einer Vollmacht lösen oder auch mit dem Kontimodell selber. Bei mir im Arbeitsalltag auf der Bank sehe ich sehr häufig die Variante vom Drehkontomodell. Das heisst, das Paar hat ihre selbstständige Lohnkonti und ein gemeinsames Konto, wo sie einen fixen Betrag darauf überweisen, wo sämtliche gemeinsame Ausgaben halt auch darüber bezahlt werden. Der Vorteil davon ist, es ist einfach, es ist unkompliziert, weil alles aus dem gleichen Topf bezahlt wird. Jeder Partner hat aber immer noch sein eigenes Geld zur Verfügung, wo er eben nach Lust und Laune kann ausgehen kann oder sagt, nein, ich bin jetzt eher der Partner, der mehr spart, und dann kann er das individuell auch so machen.
Du hast vorhin das Konkubinat schon erwähnt und es gibt ja immer mehr Paare, die eben im Konkubinat leben. Rechtlich existiert aber die Form eigentlich gar nicht. Das heisst, man muss sich um alles selber kümmern. Was gibt es in Bezug auf Finanzen denn speziell zu beachten?
Genau, also das Konkubinatleben ist natürlich vom Gesetz her gar nicht wie die Ehe oder eine eingetragene Partnerschaft. Und da gibt es eben ganz ein paar Sachen zu beachten. Es gibt keine güterrechtliche Auseinandersetzung und somit auch keine Errungenschaft, wie bei einer normalen Ehe, wo aufgeteilt wird. Das heisst, folglich fällt zum Beispiel der Anspruch auf gegenseitige Unterstützungspflicht weg. Falls ein Partner verstirbt, dann gibt es auch keine Hinterlassungsleistungen aus den Sozialversicherungen. Und der Erbanspruch fällt dann zum Teil auch ganz weg. Also da macht es Sinn, sich rechtzeitig darüber zu informieren und bei Bedarf ein Testament oder Erbvertrag zu erstellen. Falls dazu noch weitere Hilfe benötigt wird, kann man sich zum Beispiel an Banken oder Notariat melden und die helfen einem schnell und gern weiter. Es tönt zwar alles sehr unromantisch, aber es kann das Leben um einiges vereinfachen.
Wie macht ihr das mit den Finanzen daheim? Habt ihr gemeinsame Konten, Haushaltskonto?
Ja, wir haben schon mega lange eigentlich, ich glaube, seit wir etwa 2 Jahre zusammen waren.
Nein, seit wir auch zusammengezogen sind.
Ja, das ist eben, glaube ich, 2 Jahre, als wir zusammen waren, oder? Mhm. Weil wir dann ja so viele Kosten auch zusammen hatten, haben wir einfach unser Konto gemacht. Also ich hatte das jetzt bis letztes Jahr. Und jetzt haben wir eben gewechselt, dass er eins hat, weil ich jetzt eben muss Gebühren zahlen für das Konto. Und jetzt haben wir es einfach gewechselt, sozusagen. Mhm. Und also das ist immer super gegangen. Wir haben einfach einen Betrag ausgemacht, weil wir halt ausgerechnet haben, budgetiert, ja, was geben wir eigentlich aus für zum Beispiel jetzt die Wohnung. Was ist jetzt die Miete? Dann gibt es irgendwie noch Stromkosten und so, die ja noch Ende Jahr anspringen. Dann musst du noch schauen, ja, was brauchen wir für die Haustiere, was brauchen wir fürs Essen, was machen wir für Freizeitsachen. Dann haben wir uns so ein Budget erstellt und wir haben eigentlich 50-50 immer gezahlt. Obwohl der Thomas ja eigentlich immer mehr verdient, ist immer 50-50 auch, ja, immer noch eigentlich. Ja. Hat sich nie geändert. Ja. Und so sind wir eigentlich immer happy. Also wenn wir etwas machen gehen oder eben einkaufen, ist es halt aus dem Geld, wenn wir tanken, ist es aus dem Geld. Das Auto haben wir jetzt zwar eingekauft, aber Benzin zahlen wir schon zusammen, sonst wäre es dann schon ein bisschen teuer.
Das gehört auch dir offiziell.
Ja.
Dir, ja.
Ja, ja, ja.
Man sagt ja der Frau ein bisschen nachher, dass sie sehr gut mit den kurzfristigen Finanzen umgehen können, eben gerade so mit dem Haushaltsbudget, aber dass sie sich ungern um die langfristigen Finanzen kümmern. Und Thomas, du fokussierst dich sehr fest aufs Langfristige, du probierst deine Follower, Zuhörer und Zuhörerinnen wirklich auch zu motivieren, eben langfristig zu denken. Du gibst sehr viel Wissen rund um die Börse weiter. Wie ist es bei euch in der Beziehung? Hast du Alexandra auch schon motivieren können?
Also ja, sie hat da 3 A-Säulen, sie hat das Depot, aber also sagen wir mal, die Motivation hebt sich in Grenzen, wenn man es
kann. Sehr in Grenzen. Ja. Also das ist nach wie vor nicht mein Lieblingsgebiet, wo es gibt, zum Reden und Sachen machen, aber ich habe es jetzt gleich. Also ich habe auch ich habe den Giro, ich habe auch Swissquote, bei Swissquote habe ich noch nicht so viel drauf. Aber ja, also ich mache noch etwas, ich habe auch ein paar Aktien mir gekauft, ein paar Einzelaktien, ich habe auch ETF, also Ja, aber ich bin sicher, wenn ich nicht mit dem Thomas zusammen wäre, hätte ich heute keine.
Also, hättest du drei Asylen wenigstens?
Ich glaube auch nicht, im Fall. Nein. Richtig schlecht, um das so zu sagen. Aber als ich in der Oberstufe war, habe ich gedacht, oh, das muss man machen, auf jeden Fall. Aber nachher hätte ich es wahrscheinlich dann auch gleich nicht gemacht. Also, ja, einfach weil halt, es ist bequemer, irgendwie nichts zu machen, als sich halt den Aufwand geben, etwas anderes zu machen. Ich weiß nicht.
Also wenn drei Asylen, wenn du von Anfang an startest, mit 18 zum Beispiel, also früher kannst du brauchen, also einfach, wenn du von Anfang an startest mit 18 oder 20 und das Ganze durchziehst, jedes Jahr voll schaffst machen, was wirklich schwierig ist, und wenn du das schaffst, ist es praktisch unmöglich, wenn du das Geld investierst, und zwar am breit diversifizierten Markt, praktisch unmöglich am Ende des Tages nicht Millionär zu sein. Also zumindest nominal gesehen, nicht Kaufkraft bereinigt. Ich meine nur nominal gesehen. Es ist fast unmöglich, weil du hast so einen langen, also in 45 bis 50, also ich denke sogar noch 50 Jahre, weil das Rentenalter erhöht wird. Aber also das ist schon einmal ein safe way. Und viele Leute können sie dann auch für das Eigenheim brauchen, letztendlich. Also für die Eigenheimanzahlung, das Eigenkapital.
Von den Steuern kann man es aber auch abziehen.
Ja, du zahlst zwar im Nachhinein dann, aber ist halt dann trotzdem hoffentlich dann niedriger. Aber ich sage es jetzt mal so, eigentlich ist das halt, also ich finde halt drei A-Säulen, vor allem wenn du sie kannst investieren oder willst investieren, ist fast schon langfristig gesehen No-Brainer, wo du fast schon musst. Also ich priorisiere immer das, ich muss jedes Jahr voll machen und das schon seit, weiß ich nicht, seit 5, 6, 7 Jahren, einfach schon recht früh. Und weil das ist halt einfach, das musst du mindestens auch, finde ich. Und dann on top drauf ist natürlich 3b sozusagen, also eigentlich dein eigenes Depot und so weiter. Aber im Idealfall machst du natürlich beides parallel. So wie wir es bei dir auch machen.
Ja, aber eben, da bin ich halt wirklich ehrlich mit mir selber, also ja. Das muss man schon sein.
Du bist ein Mitläufer.
Ja, schon ein bisschen Mitläufer. Ja. Ich bin die jüngste von 3 Kindern und ich bin immer noch ein Nachmacher. Habe ich nie abgelegt. Ist immer schon so.
Wenigstens hast du ein gutes Vorbild.
Ja, das stimmt, ja. Glück gehabt.
Wenn du in etwas investierst, wie suchst du das aus?
Also, ich habe zuerst immer einfach Unternehmen genommen, die ich einfach kennt habe. Und wo ich kann, also ja, wir können irgendwie etwas vorstellen darunter. Und jetzt möchte ich eigentlich nur noch ETFs nachkaufen, weil ich finde jetzt auch, es hat sich nicht so gelohnt, die Einzelaktien, die ich jetzt geholt habe. Man sieht es auch im Depot. Also es lohnt sich wirklich mehr breiter diversifizieren, vor allem, wenn man nicht so viel Geld hat.
Das war eben so am Anfang so ein bisschen der Plan, ob sie dann nicht mehr Interesse daran zeigt. So, also weißt,
aber es hat es wirklich gebracht im Fall.
Ja, also weil so ETFs ist schon am Anfang schon nice und so, aber es ist halt nicht so greifbar, weil es so abstrakt ist. Oder wenn du eh schon gar keine Motivation hast, dann hast du gar keine Motivation auf etwas Abstraktes. Und so der Plan ist eigentlich, oder zuerst mal anfangen mit Unternehmen, weißt du nicht mal, wie kann alles sein, sondern auch Unternehmen, die man halt kennt, dass man so wenigstens einen Bezug dazu hat, wenn es im Laden siehst, so hey, ich bin der Aktionär, sei es jetzt Coca-Cola oder irgendetwas anderes oder Starbucks. Und aber eben die Motivation ist halt, je nach Person, oder vielleicht hast du gar kein Interesse zu diesem Thema. Und ich denke halt, wenn du dort einfach so wenigstens das Minimum machst, so die paar Daueraufträge, eben für 6 ETF und dann 3 A-Säulen, hast du schon, ich sage jetzt mal, 75% vom Grossteil, wo die meisten nicht machen, schon mal gemacht. Ja. Und ich sage mal, wenn du das schon früher machst, so mit 20, 25 und das wirklich durchziehst, 40, 50 Jahre, dann hast du eigentlich schon mal einen riesigen Meilenstein viel weiter vorne als die meisten, weil nicht die meisten nicht mal das machen. Oder? Und dann die extra Meilen, die restlichen 25-30% sind halt noch, wenn du dich noch mehr beschäftigst und halt noch mehr Einzelaktien von mir, also dein Portfolio wirklich managest, selber noch ein bisschen mehr schaust. Aber das machen halt wirklich dann die wenigsten. So in der Realität, wenn du die breite Masse nimmst.
Und ich meine, das Erste, was du gesagt hast, ist eben 3 A und dann mal ein ETF aussuchen. Das ist ein Initialaufwand. Aber nachher ist das eigentlich mit wenig Zeitaufwand machbar. Das kannst du automatisieren oder zum grossen Teil. Und ich finde, das ist etwas, wo sich halt eben, also einerseits lohnt es sich und auf der anderen Seite ist es fast ein Must. Und Zeit soll keine Ausrede sein bei dem, oder?
Es ist meistens, also ich glaube, ich habe sogar das Gefühl mehr so, vielleicht sagen die Leute, ja, es ist die Zeit, die sie nicht haben, aber es ist einfach so, weil es einfach so zu abstrakt ist, sie haben keine Lust auf das Thema, es ist so halt wie Steuern zum Beispiel, so ja, es graust dir, wenn es Steuern sind, ich habe absolut keinen Bock, man muss es machen, aber weißt du, die Steuern musst du halt machen, weil sonst gibt es dann mal irgendwann Mahnung und dann tun sich da die ganze Zeit, ich sage jetzt mal, aufregen mit Post und Brief und eingeschriebenen Brief, die heimkommen, aber so bei den 3A-Säulen, beim Investieren, da kommt halt niemand gehen, mit irgendwelchen eingeschriebenen Briefen dich pushen und so, hey, wir brauchen mal deine Daten, sondern nach 50 Jahren übertrieben gesagt, heisst es einfach, schau, das ist ein AHV, das ist deine PK, wenn du halt also geschafft hast, sozusagen. Ja. Oder wenn du selbstständig bist und keine 3-A-Säulen gemacht hast, hast du halt nur die AHV, weil du hast dann keine PK, wenn du einkauft hast als Selbstständiger. Und dann bist du halt dann einfach dort und entweder hast du selber noch vorgesorgt neben der AHV, wenn du nur musst von der AHV dann leben. Oder je nachdem, halt, wenn die PK nicht so nice ist oder weil du halt Fehljahr gehabt hast oder weil du im Ausland bist, whatever. Dann hast du nachher dann, ich sag's mal so, den Salat, der dann nicht so toll ist. Und man sagt dann so, ja, ich lebe lieber jetzt als später. Aber schau, wenn du 65 bist von mir aus. Also ich kenne jetzt einige Leute, die in den letzten 2-3 Jahren in Rente gegangen sind. Und auch mein Vater, meine Eltern sind jetzt auch nicht mehr so jung. Sind es ein, zwei, drei, also mein Vater, glaube ich, in 3 Jahren bekommt er auch schon AHV über. Also ich sehe jetzt da nicht, dass die Personen sich dann sagen, ich tue jetzt den Lebensstil, den ich kann, um 40% senken.
Nein, sehe das ich sollten ja deine coolen Jahre sein, denn, wo es dir noch gut geht.
Ja, also das sehe ich jetzt nicht ein. So, und sehe ich auch nicht, dass das jemand von diesen Leuten, der jetzt in Rente gegangen ist oder in früher Rente ist, so macht. Sondern es ist mehr so, ich gehe zum Beispiel der einen, der ist jetzt gerade nicht mein alter Arbeitskollege, der ist jetzt auch seit dem 1. Februar jetzt auch früher Rente fertig, komplett. Ja, ich gehe jetzt reisen, Spanien, wir schauen dort nach einer Ferienwohnung. Er hat auch ein bisschen vorgesorgt. Und bei ihm sieht es eher so aus, er tut jetzt da voll alles machen, was er vorher nicht hätte können machen, weil er an den Job gebunden war. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die Realität ist so ein bisschen, Leute schieben es in die Zukunft und denken sich, ja, das zukünftige Ich muss damit dealen. Und das kann halt ein bisschen leiden, aber das jetzige Ich darf nicht leiden, sondern das muss jetzt halt können chillen und sein Zeugs machen. Aber die Realität ist, dass das 65-jährige Ich eigentlich dann auch chillen und sein Zeugs machen und sich vielleicht auch noch gesundes Fuck fühlt und sich sagt, hey, ich will jetzt da noch Shit machen, ich will jetzt da reisen, ich will jetzt da auf Thailand, auf Spanien, ich will noch ein bisschen in die USA, ich will dort noch ein bisschen was machen, Roadtrip, bla bla bla. Oder mit dem, wie heisst das, mit so einem, wie sagt man, so ein Camping, nein, nicht Van, aber so ein Campingwagen halt, so ein voll ausgerüsteter
Campen,
ja, aber weißt du, ganz Europa. Mhm. Und mit 65, gell, und dann denke ich mir halt so, das kostet alles Geld, so ein Camper ist nicht gratis. Es ist sogar meistens recht teuer, wenn du so, sag jetzt mal, mit Kühlschrank, mit WC, und das ist jetzt nicht günstig, oder? Und darum sage ich, haben manchmal gewisse Leute so die Illusion, dass 65-jährige Ich dann irgendwann sage, ja, das darf leiden. Aber in Wirklichkeit will das auch chillen.
Ja, voll. Und ich glaube, der Unterschied wirklich zu der Steuererklärung ist ja, dass wenn du dich eben um die Steuererklärung kümmerst, kommst du wie nichts zurück. Aber wenn du dich um deine Altersvorsorge kümmerst und ums Investieren, dann kommst du aber eben etwas zurück. Und darum ist es eigentlich, finde ich, die Steuererklärung viel uncooler.
Aber weißt du, bei der Steuererklärung hast du halt jemanden, der auf den Finger schaut.
Ja, du hast den Druck, oder? Wo jemand
sagt, das ist wie der Lehrer, der sich sagt, hey, da hast du eine Prüfung. Du hast eine Prüfung am 12. Februar. Ja. Musst sie machen, musst lernen.
Und ich denke so, die intrinsische Motivation, um sich jetzt mit dem Thema zu befassen, ist bei vielen eben einfach zu klein. Weiss auch nicht.
Ja. Ich habe es mal gehört, es ist nicht wie ein Zahnschmerz, wo du zum Zahnarzt musst, sondern du kannst immer sagen, ich mache es den Mond.
Ah, ja. Ja, das stimmt, ja. Und dann geht es einfach, morgen ist nie.
Ja genau, morgen ist wieder morgen. Und es ist wie am Montag, immer am Montag ist die glorreiche Woche, wo ich endlich davon anfange, Sport machen und gesund essen.
Ja. Aber Sonntag ist noch, weißt du, noch
ein bisschen. Ja genau, dann Sonntag genieße ich es noch mal richtig und haue noch rein. Und dann ab morgen.
Ab morgen.
Ja genau. Ja. Habt ihr zum Abschluss noch Tipps für Pärchen, die vielleicht eben ein bisschen mehr über Geld streiten, wie man das cleverer lösen kann?
Also ich finde, so wie es wir gemacht haben, ist eigentlich fast die beste Lösung. Wir haben auch damals, als wir noch nicht so viel Geld hatten, praktisch nie über Geld gestritten. Also macht zusammen ein Konto, wenn ihr eben zusammenzieht oder wenn ihr einfach viel zusammen unternehmt, wo viel kostet oder so. Das ist eigentlich fast das Beste, was man machen kann. Beide 50-50, dann kann niemand motzen, niemand streiten, weil jeder zahlt gleich viel. Ja, und alle sind eigentlich glücklich. Dann ist es auch fair aufgeteilt, oder? Wenn jetzt jemand halt am Studieren ist, kann ja der halt auch ein bisschen weniger zahlen oder so. Das ist ja dann immer halt eine Selbstabmachung, oder? Aber schlussendlich muss man halt einfach etwas für sich selber auswählen, was klappt, oder? Die einen Bälle können vielleicht gut mit dem umgehen, ja, heute zahle ich 3, kaufe nächstes Mal zahlst du den, aber hat man halt wie weniger Übersicht auch darüber, oder? Ich meine, beim gemeinsamen Konto können beide reinschauen, beide haben es auf dem Handy, können schauen, ja, ich kann das ausgeben und hey, was ist das, hast du da noch etwas gekauft oder so, dann kaufe ich mir halt auch noch etwas oder ja, gib mir etwas zurück, zahl mir einen Kaffee oder so und dann ja, klappt das schon eigentlich, würde ich jetzt behaupten.
Dann gibt es nichts hinzuzufügen, nein, das ist wirklich, also ich meine, so der Punkt so ein bisschen auch, warum 50-50, das ist sicher auch so eine Frage, wo so die Leute sich stellen, so ja, jetzt, Thomas, du verdienst doch so viel, warum 50-50, weil ich habe einfach das Gefühl so, es geht ja da eigentlich wirklich nur so um die Fixausgaben, um zu sagen, mal, die Miete, das Essen, das du zu dir hast, Und so halt die, ja, so halt einfach die Fixkosten, die du halt immer wieder hast, oder? Aber dann, so, wenn du halt so rundum schaust, so, es ist einfach ein Beispiel, wenn wir jetzt ins Restaurant gehen, in der Regel zum Beispiel, ich pay halt schon eigentlich immer jetzt als Beispiel. Jetzt, ja. Aber das ist halt, weil für mich macht es keinen Unterschied, ob ich die jetzt zahle oder nicht, finanziell gesehen. Aber für sie ist jetzt vielleicht 100, 200 Stutz für zwei Personen.
Schon viel, ja.
Ist halt schon deutlich mehr, also im Verhältnis zu dem, was sie verdient oder was sie halt, also aus ihren persönlichen Finanzen hat. Und dort tun wir es dann halt dann so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Split. Oder so Grundausgaben sind halt fix, 50-50, dann gibt es keine Diskussion so. Und darüber hinaus dann, sag mal, die freiwilligeren Sachen, ist ein bisschen dehnbar, wie zum Beispiel auch beim Reisen jetzt als Beispiel, oder? Haben wir jetzt zwar auch so ein Sparschweinchen gemacht, wo wir dann geschlachtet haben, Cash, aber es wird dann wahrscheinlich auch darauf auskommen, dass ich auch viel dann wahrscheinlich auch beim Essen so ein bisschen mehr payen vielleicht, also wenn wir dir den Restis gehen und so. Mhm. Aber es ist halt immer logisch, wenn du so eine Diskrepanz hast zwischen jemandem, der sehr viel verdient und jemandem, der, ich sage jetzt mal, weniger verdient, dass die Person, die sehr viel verdient, Sachen kann machen, die mehr kosten, aber es weniger wehtut finanziell, logischerweise. Weil 100 Franken dann prozentual weniger sind vom Einkommen oder Vermögen als jetzt im anderen Case, oder? Und dort müssen wir dann so ein bisschen, halt, sag ich mal, trennen von Fixkosten und so ein bisschen die variablen Fun-Kosten, sei es jetzt eben auch in irgendwelche Parks gehen, essen, so Sachen halt. Oder ins Kino gehen zum Beispiel. Heute gehen wir Ant-Man Quantumania schauen.
Heute Abend zum Beispiel.
Genau, ja, oder? Und das zahle ich dann halt auch so. Und es kommt halt immer ein bisschen, glaub, dort ein bisschen darauf an, was für eine Person. Und ich meine, das war am Anfang weniger so gewesen, weil am Anfang haben wir auch ungefähr gleich viel verdient. Dort haben wir es ein bisschen mehr gesplittet jeweils, aber jetzt sagen wir halt, okay, dann zahle ich halt, das kostet 35 Stutz. Okay, dann zahle ich halt zweimal 35 Stutz, macht jetzt keinen Unterschied. Mehr, ob ich jetzt ein Ticket zahle oder beide.
Damals haben wir auch eigentlich wirklich auch so Kino und so, haben wir immer auch von unserem gemeinsamen Konto gezahlt. Wir sind dann halt natürlich verhältnismäßig auch viel weniger gegangen.
Ja.
Also wir sind auch selten noch zu Nacht essen und so. Also wir müssen sich auch gut müssen überlegen, oder? Ja, ob es halt ins Budget reinpasst, oder? Aber ab und zu hole ich dir dann auch wieder etwas, dann komme ich wieder zurück, oder? Von irgendwo ist halt nicht etwas, was 100 Franken gekostet hat, vielleicht etwas, was 10 Franken gekostet hat, oder so. Ich
meine,
ja, zum Beispiel, ja. Ich glaube, 12,90
200 Franken ist das gewesen. Ist das anders schon
Nein. Kann man nicht so gut weiter verkaufen.
Das ist exklusiv.
Ja, das ist es sicher.
Ja, doch. Ja,
das stimmt.
Ja. Ich vielleicht hältst du es auch noch, dass ihr, also, oder dass du Thomas zum Beispiel halt auch eigentlich jeden Tag über Geld redest und dann ist es vielleicht auch weniger ein Tabuthema als in anderen Beziehungen, oder, wo vielleicht anders, die Leute anders geprägt sind.
Ja, das kommt natürlich dann auch noch dazu, oder?
Also ich habe halt so das Gefühl, so, also Geld ist so ein Thema, das wenn, also es ist da, so es bestimmt sehr vieles von deinem Leben, also bewusst als auch unbewusst, weil es kann auch bestimmen, wo du wohnst, wo du lebst, was du machst und was für Möglichkeiten du hast. Also es ist auch, in einer gewissen Art ist die echte Welt zu einem gewissen Level auch pay to win ein bisschen, wenn man das so sagen darf. Aber du hast halt immer die Möglichkeit, dir das selber zu erschaffen und das ist auch wieder so ein bisschen, ich sage jetzt mal so ein Punkt, wenn du es dir halt selber schaffst, hast du ein bisschen mehr so die Appreciation for it, oder? Und wenn du aber auch darüber redest, siehst du halt auch, was für Impact, also positive Impacts, also entweder auf dein Umfeld direkt kann halt haben oder jetzt in meinem Case auf Social Media, wie halt Leute eben sagen, hey, wegen dir habe ich angefangen und sie macht das jetzt schon seit Jahren und für sie hat es einfach einen positiven Impact gehabt, weil ich irgendein Video gemacht habe oder weil ich irgendetwas geschrieben habe. Und das ist halt auch so ein bisschen, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil du kannst halt sehr viel Positives dadurch erreichen, weil du halt einfach, du hast eine Person, die ist aus der Schule rausgekommen, hat angefangen zu sparen, hat jetzt ein Vermögen und fühlt sich freier. Das heisst, sie fühlt sich jetzt emotional besser, weil sie gewisse Sachen in den Finanzen geändert hat und kann jetzt einen besseren Job finden, weil sie motivierter ist oder einfach mehr Gas geben, weil sie einfach allgemein motivierter ist, um etwas zu machen, weil sie merkt, hey, es läuft irgendwie, etwas funktioniert und ist so wirklich ein positiver Feedback-Loop letztendlich, oder? Weil sehr oft ist ja so, wenn du jetzt 100'000 Schulden hättest, zum Beispiel, gibt es ja Leute, das demotiviert dich ungemein, weil du verdienst Geld, du hast ein bisschen Geld auf die Seite gelegt, aber es bleibt dir nicht, weil du musst Schulden abzahlen. Und 100'000 Stutz Schulden zahlst du in ein paar Jahren erst einmal ab. Jetzt als Beispiel, das gibt es ja. Und das kann ungemein demotivierend sein, weil du weißt halt einfach so, jeder Franken, den du sparst, geht eigentlich nur zu der Person, wo du das Geld, oder zu der Entität, wo du das Geld schuldest, zum Beispiel, oder?
Ist wie gerne von dir.
Ja, voll.
Also es gehört jemand anders. Wir gehen für jemand anders arbeiten.
Also du schaffst dann wie nicht an deiner Freiheit, sondern du immer musst dich erstmal abzahlen, dass du frei bist, sozusagen. Es klingt ein bisschen blöd, aber ja.
Ja, danke euch vielmals.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Danke auch, dass ihr so offen Einblick gegeben habt heute in euer Leben und wie ihr mit Geld umgeht. Nächste Woche reden wir bei Money Matters über etwas ganz anderes, und zwar wie Gesundheit, Geld und aber auch Konsum für viele Frauen zusammenhängen. Tschüss zusammen!